Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Fakta pilinto fair.
Das war Dänisch, meine lieben Kinder.
Okay, und was heißt das? Fick den Bielendorfer?
Fick dich, Bielendorfer. Das war's. Nur auf Dänisch. Das war Dänisch, denn ich bin vor 2 Tagen durch Dänemark gefahren. Ich wollte es eigentlich Leute aufnehmen lassen für dich, aber wir haben zu wenig angehalten. Deshalb bekommst du hier von Google Translate einmal auf Dänisch.
Fakta pilintofer.
Und? Auf Schwedisch?
Fan dei Bielendorfer.
Und Norwegisch. So.
Fan dei Bielendorfer.
Vielen Dank.
Bitteschön.
Das erweckt in mir wirklich schöne Erinnerungen an die Sendung mit der Maus und das tut sehr gut, das zu hören, verschiedenen Sprachen beleidigt zu werden. Ich habe das als Kind schon immer gerne gemocht, wenn die Sendung auf der Maus auf Albanisch anmoderiert wurde und man dann da saß und dachte, das war Albanisch.
Habt ihr auch mal geraten, welche Sprache es gerade ist?
Ja.
Ach nee, du hast ja keine Geschwister gehabt.
Richtig. Ja, also, aber ich habe für mich allein geraten. Also meine Sprache jetzt im Moment ist hola, hola, señor, hola, hola, weil ich befinde mich gerade sehr, sehr weit entfernt von dir, ungefähr 10.000 Kilometer auf der anderen Seite des großen Teichs. Ich bin in Kuba, in Havanna, du bist in den Lofoten.
Genau, ich bin
oder
auf
auch
den,
die Los Fozos.
Auf den Lofoten, ohne Scheiß, das ist so surreal, ne? Ich sitze hier am Meer in einem Bulli, habe mein Aufnahmeequipment dabei. Rechts von mir sind riesige Berge, hinter mir sind Berge, es ist alles Wolken zugezogen. Und trotzdem habe ich hier vollen LTE-Empfang.
Das ist echt geil. Ja, das ist hier ein kleines bisschen anders in Kuba. Ich bin an dem einzigen Ort, den ich finden konnte, in dem überhaupt Internetempfang existiert. Mobiles Internet ist erst seit ganz kurzer Zeit überhaupt verfügbar und für Ausländer unerschwinglich. Also ich müsste für 50 Kilobyte müsste ich 5 Euro zahlen.
Was?
Das heißt, diese Aufnahme würde ungefähr 6.000 Euro kosten. Das ist völlig irre. Ein Anruf nach Deutschland, das ist jetzt kein Witz, kostet 5,20 Euro die Minute.
Wow.
Es gibt keine internationalen Verträge.
Wow.
Und das Problem ist, dass mein Vater oder meine Schwiegermutter und so, die haben ja kein WhatsApp. Weißt du, du kannst halt faktisch nicht zu Hause anrufen. Ja, ich habe jetzt zu Hause einen Laptop aufgeklappt mit Skype, wo man nichts bedienen muss, sondern wo, wenn wir anrufen, auf Skype, das automatisch das Gespräch annimmt und ich dann brüllen kann, Vater, Vater, ich bin hier, und dann kann er zum Laptop kommen und kann uns hören. Weil wenn er irgendwas anfasst, explodiert der Laptop sofort. Er ist nicht in der Lage, den zu bedienen. Dementsprechend haben wir das für, sagen wir mal, etwas technisch Minderbemittelte eingestellt, damit wir trotzdem Kontakt halten können.
Ich wollte gerade sagen, ne, also es beschreibt die Situation schon sehr gut, dass du der technisch Versierte bist in diesem Szenario. Das ist so geil. Das ist wie bei meinem Bruder. Mein Bruder ist der IT-Beauftragte an seiner Schule.
Okay, also so der Eineiige unter den Blinden, möchtest du jetzt sagen.
Richtig,
ne?
Richtig.
Naja, wie ist
es denn so,
okay,
auf Kuba?
Es ist,
erzähl
also,
mal ein bisschen.
Es ist schwierig, muss ich echt sagen. Wir sind seit 4 Tagen hier. Ich bin für ein TV-Projekt hier und mache drumherum mit meiner Frau noch ein bisschen Urlaub. Und mir war vorher bewusst, ich meine, ich muss euch ja nichts erzählen vom Kommunismus, die Revolution, Fidel Castro, Raúl Castro, der ganze Kram, ne, was hier in den letzten 60 Jahren passiert ist. Aber wir haben ein bisschen Pech, dass wir, glaube ich, in einer der politisch schwierigsten Situationen der Geschichte nach Kuba gereist sind. Weil im Moment gibt es eine massive Währungskrise.
Ja.
Und ich konnte im Vorfeld nicht einschätzen, wie massiv die ist. Und ich konnte nicht einschätzen, wie groß diese oder wie schwer die Situation der Menschen hier vor Ort ist.
Wie ist denn die politische Situation? Weil Fidel Castro weiß ich auch noch, der dann beerbt wurde, aber wie ist denn aktuell? Kommunismus ist doch nicht mehr, oder?
Ja. Natürlich. Also ja, natürlich offiziell existiert er noch. Inoffiziell ist es anders. Sein Bruder hat damals übernommen, Raúl, der ist dann vor 2 Jahren zurückgetreten aufgrund des Drucks des Volkes und wurde dann von einem Strohmann ersetzt. Und so wie ich das von unserem Kontaktmann hier erfahren durfte, ist er aber eigentlich immer noch in charge. Und die ganzen alten Generäle, die nennen wir es mal so, die die Führungsriege Castros, die existiert noch und die lenkt dieses Land auch noch. Und es gab in Kuba viele, viele politische Verwicklungen in den letzten Jahren, allein durch, ne, Obama hat zum Beispiel Amerika wieder geöffnet gegenüber Kuba. Ich meine, wir sind direkt vor der Küste Amerikas. Es sind 90 Kilometer bis Key West, bis Florida. Und trotzdem hast du das Gefühl, dass da 10 Millionen Kilometer dazwischen liegen. Und seit Trump dann am Ruder war, sind alle Verbindungen nach Amerika wieder gekappt. Und das war natürlich wirtschaftlich für dieses Land eine Katastrophe, weil alles, was an Import existiert aus den USA, auf einmal wieder vorbei war. Plus amerikanische Touristen. In dem Jahr, als Obama das hier geöffnet hat, sind Millionen Amerikaner nach Kuba gereist, um hier Urlaub zu machen. Und als Trump das wieder zumachte, gab es auf einmal eine unglaubliche Flaute. Es gab Tausende von leeren Hotelzimmern. Das ist aber nicht das größte Problem. Das größte Problem ist, dass es zwei Währungen gab. Insgesamt, glaube ich, sogar drei. Da bin ich noch nicht so richtig durchgestiegen. Und es gab jedenfalls den CUC. Das ist so eine Art Dollarersatz gewesen. Und es gibt den COP, den Pesos, den kubanischen Pesos. Aha. Und diesen COC haben sie abgeschafft. Ehrlich gesagt konnte mir bisher niemand so richtig erklären, warum, aber er wurde abgeschafft. Und das hat dazu geführt, dass der COP, also der Peso, die Hauptwährung, was bei uns jetzt der Euro wäre, massiv entwertet wurde. Und um dir ein Bild davon zu geben, wenn du jetzt 1 Euro, also normalerweise ist es ungefähr 100 Pesos waren 1 Euro oder 1 Dollar. Wenn du jetzt an den Bankautomaten gehst und ziehst dir $100, ne? Also, oder gibst $100 in Rechnung und bekommst dafür Pesos, bekommst du dafür 25 Peso pro Dollar. Also nicht mehr 100, sondern ein Viertel davon.
Okay, krass.
Und also so, als wäre der Euro plötzlich nur noch 25 Cent wert. Und das führt einfach zu einer dramatischen Verwerfung innerhalb der Gesellschaft. Also die Güter sind knapp. Es gibt sehr, also was mir am Anfang, als wir hier durchliefen, gar nicht klar war, es gibt Läden, die ich als Tourist besuchen kann, also Supermärkte etc., in die aber kein Einheimischer rein darf.
Das hatte ich
in
Indien.
Die Einheimischen müssen für ihr Essen, ihr Trinken, alle möglichen Güter anstehen. Und es ist unerträglich. Ich finde das als Situation für mich hier, ich komme mir vor wie ein ungewollter Kurfürst. Ich habe es wirklich nicht gewusst, sonst hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht.
Das heißt, die lokale Bevölkerung darf nicht in die Läden, nicht, dass sie es nicht leisten kann, sie dürfte nicht, selbst wenn sie es sich leisten könnte, oder?
Das ist auch nicht so ganz klar, aber sie kann es auch gar nicht. Also das Durchschnittseinkommen eines, lass mich ganz kurz ausreden, Entschuldigung, aber das Durchschnittseinkommen, also eines guten kubanischen Angestellten sind 4.000 Peso. Das entspricht ungefähr 300 Euro Maximum. Ne? Also wenn du es jetzt aber auf die 0,25er-Regel ummünzt, sind es 100 Euro Kaufkraft. Wenn du selbst die hoch ausgebildeten Menschen, die es hier gibt, Ärzte, Wissenschaftler etc., verdienen vielleicht 8.000 bis 10.000 Peso. Und dann bist du wirklich an der Grenze dessen. Und um dir einen Ausblick, also wir waren in einem normalen Restaurant essen hier letztens, mit einem normalen Abendessen, mit 3 Bier und 2 Gläsern Wein und haben 8.000 Peso bezahlt. Also fast das Doppelte dessen, was ein Kubaner im Monat überhaupt zur Verfügung hat. Und das ist für normales Abendessen. Und wenn du dir Güter kaufen möchtest, sagen wir jetzt mal eine Klimaanlage, dann kostet die 50.000 Peso. Also da musst du ein Jahr für sparen, damit du überhaupt die Möglichkeit hast, eine Klimaanlage. Und die Situation ist so prekär mittlerweile, dass die Leute auf den Straßen, zum Beispiel, du kannst keine Farbe kaufen in einem Laden, der Farbe hat, sondern es verkaufen Leute auf der Straße aus Bottichen in Plastiktüten Farbe, die du dann in der Plastiktüte wegtragen kannst. Wow. Und es wird fast alles über den Schwarzmarkt geregelt, also Essen, Trinken, Bedarfsgüter wie Hygieneartikel, Babywindeln etc. Die Läden, wo es zum Beispiel Hygieneartikel für Kubaner gibt, da steht eine Schlange von 200 schwangeren Frauen vor, um sich halt Windeln für, oder gerade Kinder bekommenden Frauen vor, um sich Windeln für ihre Kinder zu holen. Und ich als Tourist kann theoretisch unter relativ hohen Preisen in einen Laden gehen und kann das kaufen. Ich darf es auch nicht weitergeben, du wirst auch beobachtet und so. Also die ganze Situation empfinde ich als sehr bedrückend und sehr. Es gibt ja zwei Perspektiven, ich weiß, ich rede jetzt die ganze Zeit, aber es gibt zwei Perspektiven darauf. Du besuchst so ein Land nicht mehr und tust also damit, also kappst damit den Tourismus ab, der eine der Haupteinnahmequellen ist, und tust den Leuten ja damit auch keinen Gefallen. Oder du besuchst so ein Land und setzt dich damit auseinander, dass es eine sehr ungleiche Gesellschaft ist. Ja. Und so extrem, wie es jetzt hier ist, ist es die letzten 20 Jahre wohl nicht gewesen. Also viele von uns, die jetzt zuhören, die in Kuba waren, werden das wahrscheinlich gar nicht so bestätigen können. Aber seit Covid ist halt hier diese und dieser, also Covid und diese Währungsumstellung in Kuba hat halt massive Einschnitte gehabt, was die Kaufkraft der Leute betrifft, was den Reichtum der Leute betrifft. Und was da drunter noch lagert, was unser Guide, mit dem wir jetzt gestern und zum Beispiel unterwegs waren, ein super netter Kubaner war, es ist am Ende natürlich auch wie bei der DDR. Ne? Es gibt in jedem Block einen Vorsteher, der weiß über alle Personen, die in diesem Block wohnen, Bescheid. Und wenn jemand beispielsweise gegen die Revolution ist, dann ist der weg. Und das ist wirklich. Wir leben hier in einem Elfenbeinturm, in einem schönen Hotel in der Mitte von Havanna, aber wenn du rausgehst, hast du schon das Gefühl, dass du einfach hier nicht, also das überfordert mich persönlich gerade. Also wir versuchen jetzt den Leuten, die wir hier kennengelernt haben, finanziell zu helfen. Mit, weißt du, selbst mit dem, was wir jetzt mit Alliteration einnehmen, kann ich hier jemanden jahrelang ernähren. Problemlos. Mit einer Folge.
Das Phänomen hatten
das
wir.
Das ist unglaublich.
Das Phänomen hatten wir ja, als ich mit Nikolas in Indien war. Wir waren ja zweimal in Indien, jeweils für, ich weiß mehr, knapp 2 Wochen, halt so einen Forscheraustausch quasi. Und wir haben da als Physiker halt im Labor gearbeitet, so gut es denn dort ging. Und da war das auch so. Wir haben halt pro Tag, ich glaube, 1000 Rupien ausbezahlt bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war, aber das ist also kaum der Rede wert. Warte mal, ich google das mal kurz. 1000 Rupien in Euro sind 10 Euro oder so. Ja, 12 Euro. 12 Euro am Tag. Und damit haben wir damit haben wir dort richtig, richtig gut in Anführungszeichen verdient. Ne, weil bei dem Projekt, das diese Reise finanziert hatte, also das war halt für den deutsch-indischen Austausch gedacht, vom Bund unter anderem finanziert, um halt irgendwann in Zukunft mal den Markt zu erschließen, weil man gesagt hat, Indien steht heute da, wo China vor 15 oder 20 Jahren stand. Ne, also eine aufstrebende Wirtschaftsnation in Anführungszeichen. Und bei dem Projekt war es so, dass die Seite, wo der Wissenschaftler zu Gast war, immer das übliche Gehalt für diesen Wissenschaftler bezahlt hat. Das heißt, wir haben am Tag um die 1000 Rupien bekommen, also 12 Euro. Was da unglaublich viel war. Und die Wissenschaftler, die zu uns gekommen sind, die beiden, die haben halt in der Zeit dann bei uns ein TVL-13-Gehalt bekommen, also so 2300 Euro, was unglaublich viel Geld war. Wenn man überlegt, wir haben am Tag 12 Euro bekommen, das heißt, ein Wissenschaftler verdient da irgendwas zwischen 400 und 500 Euro und ist damit einer der bestbezahlten Jobs, die es da so gab. Und als wir da waren, war das auch so, dass wir mit diesem Geld überhaupt nichts anfangen konnten. Also wie viel ist eine Rupie wert? Wir sind da auch in einen Laden einkaufen gegangen, wo die Einheimischen halt nicht reingekommen sind, ne? Wo halt Securities vor der Tür standen sozusagen wir da halt so als Europäer Kleinscheiß eingekauft haben, der auch im Grunde, also ich glaube, wir haben für den kompletten Einkauf, den wir da gemacht haben, am Ende 10 Euro bezahlt, was aber für die lokale, für die lokalen Leute dort quasi ein Vermögen war. Und wir haben daran auch zu knabbern gehabt.
Ja, aber solange Dinge verfügbar sind, ist es ja immer noch, dass man sagt, okay, es ist eine ungerechte Situation, dass die Menschen so wenig verdienen, aber die Waren sind ja auch billiger. Aber hier ist es ja ungleich so, dass alles, was aus dem Ausland kommt, ist unbezahlbar für die Menschen. Es gibt auch sehr wenig ausländische Läden. Also es gibt ein paar spanische Läden, Mango zum Beispiel bei Bekleidungsgeschäften. Alles, was amerikanisch ist, gibt es nicht. Es gibt kein McDonald's, es gibt kein Ikea. Ich weiß, dass Ikea nicht amerikanisch ist, aber
ist
alles,
schwedisch.
Was euch an amerikanischen Geschäften, ich weiß, aber die gibt es auch nicht. Ne? Also und du kommst halt in Geschäfte hinein. Also wir sind am ersten Tag mal so relativ geradeaus durch die Stadt gewandert, in ein Viertel, von dem wir jetzt nicht wussten, wie es ist. Und es war kein gutes Viertel.
Aber ihr könnt da alleine rumlaufen? Dann,
ja, also die Menschen sind sehr freundlich und man hat nicht das Gefühl, bedroht zu sein. Also die Kriminalitätsrate ist an sich sehr niedrig. Sie ist aber durch diese Situation der letzten 2 Jahre definitiv gestiegen, sagte auch unser Guide. Also wir können alleine rumlaufen, wir müssen keine Angst haben, ausgeraubt zu werden. Erst recht, es gibt auch so eine Art Kodex, dass man Touristen erst recht nichts antut, weil die ja nun mal letztlich auch Devisen ins Land bringen. Ja. Und das ist einfach eine Sünde, Touristen zu überfallen. In anderen lateinamerikanischen Ländern ist es deutlich gefährlicher. Mexiko, Panama.
Ja, Mexiko war ich auch mal. Aber in Havanna seid ihr da schon in einem touristischen Gebiet, oder?
Ja, wir sind direkt am Kapitol. Okay. Aber das ist trotzdem, also hinter uns liegt die Altstadt von Havanna und vor uns sowas wie neuere Stadtviertel, in die wir reingelaufen sind, die relativ arm sind. Und dann kommst du halt, da sind Kaufhäuser, die Amerikaner vor der Revolution gebaut haben, in den 40er Jahren. Weil es war ja alles mal, also die Geschichte Kubas ist ja unglaublich wechselhaft und unglaublich bestimmt von Umstürzen und so. Und die Revolution ist 59 passiert, also seit 60 Jahren herrscht hier Castro und die Familie Castro. Und du kommst halt in so ein riesiges Kaufhaus rein, wie ein Karstadt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also einfach ein Gebäude, so groß wie ein Karstadt. Meine Frau sagte, lass uns da mal reinschauen, vielleicht ist da irgendwas, was man sehen kann oder so. Und dann stehst du in diesem riesigen Gebäude mit 6 Etagen und nicht mehr funktionierenden Rolltreppen, wo teilweise irgendwie Bäume aus der Wand wachsen. Und da stehen 8 Stühle drin und 2 Omas, die irgendwie selbstgemachte Limonade verkaufen.
Ja, und krass.
Du denkst so, okay, und das ist dann kein Einzelfall, sondern es sind ganz viele Läden, wo das so ist. Und natürlich gibt es auch nette Restaurants etc., aber die sind ausschließlich für... Man muss sich das so vorstellen, der Guide, den wir hatten, erklärte uns das so, der sagte, es gibt eine reiche Kaste, die alle letztlich politisch orientiert sind an der Führung dieses Landes, ne, also die so gesehen Unterstützer sind der Führung und denen alles erleichtert wird. Also wenn die eine Mikrowelle haben wollen, dann kostet die nicht 100.000 Peso, sondern kostet 500 Peso. Also die ist so gesehen umsonst dann. Ne? Also alles, was sie haben wollen, bekommen sie im weitesten Sinne umsonst. Was für andere Menschen hier unerschwinglich ist. Und dann habe ich mit dem Guide drüber gesprochen, ja, aber warum, also wir haben ja in Deutschland ein ähnliches Verhältnis gehabt. Wir hatten ja mit der DDR ähnliche Situationen, dass Menschen Ungleichgemäßigkeiten erlebt haben in ihrem Leben, dass sie das Gefühl hatten, beobachtet und kontrolliert zu werden. Und dagegen haben die Menschen sich ja damals dann 89 aufgestellt und haben gesagt, nee, wir wollen das nicht mehr. Es war ja im weitesten Sinne eine friedliche Revolution. Einer der Gründe, warum das zum Beispiel hier nicht gemacht wird, ist, weil es gar keine Waffen in der Zivilbevölkerung gibt. Also es ist dir verboten, eine Pistole zu besitzen. Es ist dir verboten, auf der einen Seite gut, es gibt sehr wenig Waffenkriminalität und es gibt auch sehr wenig sowas wie Attentate oder Mord oder so, gibt es sehr, sehr wenig. Auf der anderen Seite haben die Leute keine Möglichkeit, in irgendeiner Weise gegen die Regierung aufzubegehren, weil die hat Waffen und zwar sehr viel. Und das ist echt schwierig.
Ich finde es so krass, dass es also wie unterschiedlich es ist. Also wie gesagt, ich war ja zweimal in Indien. Ne? Indien ist nochmal anders, weil da ist es nicht so, dass irgendwie ein Regime alles gestürzt hat oder irgendwie verboten hat oder sonst was, sondern da ist einfach das Land unglaublich arm. Und also das ist wirklich krass gewesen. Also als wir da unterwegs waren, wir waren auch mit unseren Gastgebern unterwegs, wir waren halt auch in keiner touristischen Region, sondern in Bhubaneswar oder wie. Ich glaube, es heißt Bhubaneswar. Eine riesige Stadt. Wir waren auf dem Unicampus. Außerhalb davon waren direkt die Slums sozusagen. Wir waren vom Straßenverkehr vollkommen überfordert. Wir haben mal versucht, einen Tag rauszugehen, um selber einkaufen zu gehen, ohne unseren Fahrer und so. Wir sind dann eine halbe Stunde zurückgegangen, weil wir einfach von dem Leben dort überfordert waren. Weil es so anders war. Also wirklich einfach komplett anders. Die Leute auch alle super lieb, super freundlich und so, aber trotzdem läufst du da rum und es war halt irgendwie krass. Dann das zweite Mal, als ich irgendwie knapp 2,5 Monate in Mexiko war. Mexiko war wieder anders. Also auch irgendwie arm, aber amerikanisch geprägt so ein bisschen. Dann natürlich auch irgendwie hier und da ein bisschen touristisch. Da bin ich ja ein bisschen mehr rumgereist und so. Aber was du jetzt von Kuba erzählst, ist halt nochmal krass anders. Das ist schon Hammer.
Also ich glaube, bei uns ist die Situation noch mal krass anders, weil es sich halt in den letzten 2 Jahren so zugespitzt hat. Ja. Also wir sind halt als einfach in einer Situation des extremen Mangels, des extremen Umsturzes hier. Das letzte Mal, dass Kuba was Ähnliches erlebt hat, war, als die Sowjetunion fiel.
Ja.
Anfang der 90er Jahre, die natürlich der größte, also man muss sich das vorstellen, wir befinden uns vor der Küste Amerikas, ist aber immer der Erzfeind der Kubaner gewesen, die Amerikaner. Und die wurden natürlich massiv unterstützt von den Russen. Ja. Weil auch gleiche Ideologie, ne? Also die ganzen Güter, die man sich vorstellen muss, etc., auch Öl, Gas, etc., kam alles entweder aus Venezuela oder aus Russland. Als Russland zusammenbrach, hat sich kein Mensch mehr um Kuba gekümmert.
Nicht Russland, die Sowjetunion. Das ist ein kleiner Unterschied.
Die Sowjetunion, die Ude ist das Erz zusammenbrach, aber da hat sich kein Mensch mehr um Kuba gekümmert und das führte dazu, dass das nennt man die, wie hat er das nochmal genannt, die besonderen Jahre, glaube ich, Special Years. Von 90 bis 94 war das hier auf einem Entwicklungslandniveau, das man sich gar nicht vorstellen kann. Es gab keinen Sprit mehr, das heißt, es gab keine fahrenden Autos. In ganz Havanna fuhr kein einziges Auto. China hat dann Fahrräder zur Verfügung gestellt, 2 Millionen Fahrräder, damit die Leute überhaupt irgendwo hinkamen. Es gab einen massiven Mangel an Nahrungsmitteln und das ist im Moment gerade wieder die Situation. Also Essen ist gerade ein echtes Problem für die Zivilbevölkerung. Es ist nicht so, dass die Leute hungernd auf der Straße liegen, aber wenn du in ein Restaurant kommst, zum Beispiel, in dem wir waren, dann sagt der Kellner dir erstmal, welche Sachen sie nicht haben. Und sie haben dann wirklich ganz essentielle Sachen nicht. Also zum Beispiel Kartoffeln haben sie dann nicht. Oder Brot. Und du denkst so, wow, okay, das ist jetzt, weißt du, wenn ein Restaurant sagt, ja, wir haben das T-Bone Steak heute mal nicht, weil, keine Ahnung, der Koch hat, also in so einem deutschen Fall, ne? Oder keine Ahnung, das Lachsfilet ist auch gegessen, aber wir haben keine Kartoffeln, ist halt schon seltsam. Ja. Und ich weiß, dass mir jetzt viele, die mir zuhören, hier Blauäugigkeit vorwerfen werden. Ich kann das auch verstehen. Ich bin vom Fernsehen hierhin gereist, ich mache hier beruflich was. Ich habe natürlich auch vorher gefragt, die haben auch gesagt, die Situation ist okay. Man ist ja auch nicht bedroht, aber trotzdem ist dieses... Ich sitze halt hier in einem teuren Hotel, trinke hier mein Bierchen abends und gucke über die Stadt Kuba und gehe raus und sehe halt all diese Menschen, die für ihr Essen anstehen müssen. Und das fällt mir verdammt schwer und tut mir verdammt leid. Plus, dass die Situation, die Kubaner sind sehr nett, aber sie befinden sich natürlich gerade in der Situation des Mangels, was dazu führt, dass jeder, aber auch wirklich jeder dich anspricht, der nur kann. Das heißt, wenn ich mit meiner Frau, und ich meine, ey, ich bin 2 Meter großer Bilderbuch-Europäer, so, ne, jeder sieht sofort, dass ich auf gar keinen Fall Kubaner bin.
Ja,
wir werden einfach von jedem angesprochen. Ja klar, für euch in Indien genau das gleiche. Aber
Nikolas ist ja auch so ein 2-Meter-Mensch und ich war so ein tätowierter Assi, der da rumgerannt ist. Natürlich hat uns auch jeder angelabert. Werbung.
Gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit in meinem persönlichen Leben haben es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen, zuverlässigen Mobilfunkvertrag zu haben. Und da haben wir einen Tipp für euch.
SIM on Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei SIM on Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt.
Und das Ganze tatsächlich einfach so.
Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Eure weiteren Vorteile: Allnet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G.
Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2, abschließt, der bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber hurtig, hurtig, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr ansonsten auch auf simon.link/alliteration am A. simon.link/alliteration am A. Und natürlich wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Und wie war es bei euch? Also das Problem ist, ich möchte gerne, also sehr wenige oder relativ wenige Kubaner sprechen Englisch, was seltsam ist, wenn man bedenkt, dass sie halt direkt vor der Küste sind. Hat aber natürlich auch ideologisch was damit zu tun. Und
historisch einfach, ne?
Historisch, genau, ne? Also ist der Feind, man hat die Sprache dann auch nicht gesprochen. Also die Älteren können gar kein Englisch und sonst, manchmal triffst du auf Guides, Israeler, die gut Englisch können, aber die meisten können es nicht gut. Und fast jeder, der dich anspricht, möchte was. Und das Problem ist, dass die paar, die nichts möchten, die einfach nur nett sein wollen. So, where are you from, my friend? Yeah, Alemannia. Ah, Alemannia, yeah, go FC Bayern. It's nice, you have a nice woman. Und denkst, okay, es wird irgendwie sehr schnell sehr persönlich. Aber trotzdem, an sich meint's die Leute nett und versuchen auch einfach nur Kontakt zu Touristen zu haben und ein freundliches Gespräch zu führen. 80% davon wollen dann aber, dass du irgendwas kaufst. This is my bar, this is my taxi, ja, this klar. is my car, this is anything. Und das Problem ist, du musst es halt ständig ablehnen, weil das macht man halt letztlich ja auch nicht, weil einfach immer die Gefahr besteht, dass du übers Ohr gehauen wirst. Und das führt dazu, dass ich war gerade mit meiner Frau 2 Stunden in der Altstadt spazieren, das ist jetzt nicht übertrieben, wir wurden ungefähr 100 Mal angesprochen. Ich musste 100 Mal, no, gracias, no, no, gracias, señor, gracias. Und dann gehst du 3 Meter weiter und der nächste, oh, do you want taxi to? No, gracias, no. Und ich muss ehrlich zugeben, ich gehöre zu den Urlaubern, und das hier ist ja nicht nur Urlaub, sondern auch Arbeit, denen das super schwerfällt. Für mich ist das belastend. Ich bin jemand, der, wenn mich jemand fragt, where are you from, die meisten gehen einfach weiter und ignorieren die, weil es ist ja klar, was die wollen. Die wollen eine Art Gespräch eröffnen. Ja. Ich gehöre aber zu denen, die das nicht können. Ich kann nicht weggucken. Ich sage dann, I'm from Germany. Thank you for your interest. Und dann gehe ich halt weiter und dann ist aber natürlich schon der Grundstein gelegt, dass er weiterredet und sagt, yeah, Borussia Dortmund, come on over here. We have something to eat und so. Und das ist halt eine total beschissene Situation, weil du ich war nur einmal in einem Land, in dem ich genauso oft angesprochen wurde und habe echt nach dem, das war dann reiner Urlaub, zu meiner Frau gesagt, hier fahre ich nie wieder hin, weil ich mich unwohl gefühlt habe. Ich hatte das Gefühl, ich konnte nicht das Hotel verlassen. Das war in der Türkei. Ja. In der Türkei war es auch so, wir waren im klassischen Urlaubsort, du konntest das Hotel nicht verlassen. Sobald du auf dem Hotel raus warst, ich weiß, ihr haltet mich jetzt alle für naiv und doof, da waren wir 20. Wir hatten keine Kohle, der Urlaub war preiswert, das war schön, es war ein schöner Urlaub, aber ich kann mit dieser Art von instrumentalisierter Freundlichkeit auch nicht umgehen. Ich will immer antworten und an sich möchte ich sogar mit den Leuten sprechen, würde gerne irgendwas erfahren, aber an sich wollen sie mir natürlich was verkaufen.
Ja, das ist das und Problem, wenn du in so Touristenhochburgen unterwegs bist, ne? Da hast du das halt, da kommst du da halt nicht drum rum. Ich finde aber trotzdem, dass wenn man die Möglichkeit hat, ne, und die hat ja auch nicht jeder. Da können wir mit unseren Jobs ja super dankbar sein. Also ich war da mit der Uni damals super dankbar. In Mexiko bin ich durchs Goethe-Institut gelandet, weil ich da halt hier Science-Slam-Vorträge und so gemacht habe. Ich war super dankbar, diese Möglichkeit zu haben, mal einen anderen Blickwinkel zu bekommen für das, was man täglich hat. Wenn man mal die Möglichkeit hat, ins Ausland zu fahren, dann außerhalb dieser Touristenhochburg, sollte man das machen, weil das wirklich den Blick auf die Welt verändert. Also ich bin aus Indien zurückgekommen und war da zum Beispiel, habe da das erste Mal in meinem Leben gesagt, so ja, es gibt in Europa Armut und so weiter, aber das ist eine andere Art von Armut. Also das ist
eine völlig andere Armut.
Es ist, also ne, das ist komplett anders einfach. Das ist, also Indien hat mein Weltbild gerade gerückt, ganz ehrlich. Also Mexiko dann auch nochmal, aber Indien war für mich wirklich wie so ein Vorschlaghammer in die Fresse. So, dass halt die Welt, mir war vorher auch bewusst, dass die Welt nicht überall aussieht wie in Europa, ne? Aber so krass hätte ich das damals nicht erwartet.
Ich habe es auch erahnt, auch gewusst und trotzdem ist es, wenn du es dann erfährst, irgendwie kannst du es nicht beschreiben. Also diese Mangelsituation, die jetzt hier herrscht und so und was die Leute, also unser Guide zum Beispiel, als er mir gezeigt hat, wie er jetzt sein Haus baut, aber halt aus Eigenmitteln so, ne? Also der kauft dann Zement, obwohl er gar kein Bauarbeiter ist, aber es ist halt illusorisch, dass irgendein Bauarbeiter käme, den könnte er sich nie leisten, niemals. Mhm. Was mich am meisten erschreckt, ist eher das Auftreten der Reichen hier. Also in dem Hotel, in dem wir sind, sind auch so kubanische Geschäftsmänner oder Exil-Kubaner. Also das heißt, Kubaner, die in Amerika leben, die dann hier vielleicht das Land besuchen mal wieder. Und die treten mit einer Vehemenz und Arroganz auf, die du wirklich dir nicht vorstellen kannst. Also hier oben am Pool. Die Mitarbeiter werden von denen wie Müll behandelt. Und das ist ganz schlimm. Also du siehst, ich kann das gar nicht so beschreiben. Weißt du, ich meine, das sind letztlich Menschen aus der gleichen Ethnie, aus dem gleichen Background. Und aber wenn du es geschafft hast und finanziell unabhängig bist, dann liegen die da mit dicken Goldketten behangen und behandeln die Frauen, die sie da bedienen, wie Müll. Und du denkst so, krass, also wie kann man so weit von der... Also die zelebrieren richtig den sozialen Unterschied zwischen sich selbst und den anderen. Und das finde ich, das hat mich gestern zum Beispiel sehr bedrückt. So, ich versuche höflich zu sein und gutes Trinkgeld zu geben und irgendwie, also nicht den Eindruck zu erwecken, dass ich mich in irgendeiner Weise für irgendwas Besseres halte, nur weil ich mir hier ein Hotelzimmer leisten kann.
Ja.
Das ist, finde ich, ich fühle mich, es klingt jetzt hart, aber ich fühle mich unwohl.
Ja.
Obwohl es wunderschön ist hier.
Das ist halt, also das, das darf man auch nicht falsch verstehen. Ne? Also liebe Leute, wenn ihr es hört, versteht das nicht falsch. Es ist schwer zu beschreiben. Es ist richtig schwer zu beschreiben. Man muss das mal erlebt haben. Also tatsächlich erlebt haben. Als wir damals in Indien das letzte Mal essen waren mit unserem Gastgeber, ne, haben Nikolas und ich auch so dem Kellner, also wir waren da zum Abschied mit quasi einer leitenden Person der Uni nochmal essen. In einem schicken Hotel. Wir haben in der Zeit übrigens nicht im Hotel gewohnt, sondern im Gasthaus der Universität und das war so auf deutschem Knastniveau. Beziehungsweise, ich glaube eher drunter, weil ich glaube nicht, dass man im deutschen Gefängnis Kakerlaken jagt, bevor man duschen geht. naja, auf jeden Fall waren wir da essen und haben halt dem, dem Kellner, der uns dann ein Bier gegeben hat, also ne, zum Abschluss noch ein Bier bei dem bestellt, dem haben wir halt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie viel es war, 500 Rupien, 1000 Rupien oder so, als Trinkgeld halt hingelegt, ne? Und unser Gastgeber dort hat diese 1000 Rupien eingesteckt und meinte, no, it's too much. Nahm die, packte die in sein Hemd und legte 10 Rupien dahin.
Wow.
Das Geilste ja, war, er hat uns das Geld nicht wiedergegeben oder so. Er hat das selber eingesteckt.
Ja, it's too much. Er hat nicht gesagt, too much for the waiter. It's ja. too much that you have given. Ja, der wollte euch konditionieren. Reini?
Ja?
Das Mikro leuchtet rot. Ich werde kurz die Batterie des Mikros tauschen. In der Zeit kannst du ja freestylen, weil das Batteriezeichen leuchtet so im 1-Sekunden-Rhythmus rot. Und ich vermute mal, das heißt so viel wie geht gleich aus.
Dann erzähl, wenn bei dir das Mikrofon blinkt, dann erzähle ich mal, was hier so passiert ist in der letzten Zeit. Ich war ja in den letzten Tagen auch viel unterwegs. Ich bin ja gerade auf der Baltic Sea Circle Rallye. Ich hätte übrigens nicht gedacht, dass man dabei so viel im Auto sitzt. Für alle Leute, die das auch mal machen wollen und die das irgendwie spannend finden, wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich das empfehlen als Urlaub, wäre meine Antwort ein relativ klares Nein. Würde ich nicht, weil man wirklich nur im Auto sitzt. Also zumindest jetzt die ersten Tage. Wir haben heute, glaube ich, Tag 5 oder so. Und wir sind gerade angekommen auf den Lofoten. Mit einer Fähre, also ich bin in Norwegen, mit einer Fähre heute Nacht um 3. Wir sind dann heute Morgen auf den Lofoten angekommen, sind vorher schon durch Dänemark gebrettert und durch Schweden gebrettert. Ich habe von diesen beiden Ländern, ich würde nicht sagen wenig gesehen, das wäre nämlich übertrieben. Ich habe relativ viel gesehen, aber nur von hinter der Fensterscheibe des Autos.
Es läuft wieder. Das heißt, ich habe das alles gehört und habe mich innerlich darüber aufgeregt, was für ein dummes Schwein man denn eigentlich sein kann, dass man sich beschwert, dass man bei einer Rallye teilnimmt und viel im Auto sitzt. Das ist fast noch dümmer, als nach Kuba zu reisen, sich über soziale Ungerechtigkeit aufzuregen. Sag mir mal ganz ehrlich, was hast du denn erwartet bei einer fucking Rallye, du Idiot?
Also
was war deine Erwartung?
Ich sage mal so, ich habe bei dieser Rallye erwartet, dass, das wird übrigens nachher sehr, sehr schön hier alles noch zu schneiden, weil jetzt zweimal das Gespräch abgebrochen ist, einmal die Akkus leer, top, läuft.
Sekunde, nein, du musst gar nicht schneiden, weil es gibt ja nichts, also es ist einfach nur, es fängt eine neue Datei an. Ich habe ja während du gefreestylt hast, einfach
super.
Die Akkus getauscht.
Ich werde trotzdem schneiden müssen, weil das vorne und hinten alles nicht zusammenpasst, verdammte Kacke. Dummes. Ich werde... Das heißt, ich werde morgen im Auto sitzen, unterwegs, während die anderen fahren, werde ich schneiden, damit ihr was zu hören habt, liebe Leute, wegen dem dummen Wichser, der jetzt auf Kuba sitzt.
Der dumme Wichser hatte seinen Kuba-Urlaub schon lange angemeldet, es war klar,
Nein, Moment, das möchte ich richtig stellen. Unser Vermarkter hat uns gefragt, wollt ihr eine Folge ausfallen lassen, weil ihr irgendwie im Urlaub seid? Ich habe dich gefragt, Basti, sollen wir da eine Pause machen, weil ich wäre da auf der Rallye. Ist aber kein Problem. Ich kann mein Equipment und einen fetten Akku-Pack, den ich hier habe, mitnehmen. Ich könnte von unterwegs aufnehmen, weil da, wo ich bin, ist auch überall Internet. Was hier auch stimmt übrigens. Da, wo du bist, ist fucking nothing.
Und hör zu, Mr. Du, Schweinefickvogel, okay? Du siehst, wie gesagt, sehr ich unser Publikum liebe, okay? Ja. Ich liebe unser Publikum. Ich bin am Herz der Leute. Ich bin mit der Hand in der Hose unseres Publikums, Reinhard.
Ja.
Ich lasse die Leute nicht allein. Weißt du, wie viele
ja,
es gibt, die sonntags nachts um 0:01 da sitzen und weinen? Ich möchte kurz darauf hinweisen, liebe Alliteration-Freunde, liebe Alliterationisten und Nistinnen.
Du hast ja nicht mal an die fucking Zeitverschiebung gedacht, du Vollpfosten.
Es sind 6 Stunden.
Ja, top.
Es sind 6 Stunden. Es ist erstaunlich. Das ist wirklich, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ich war noch nie irgendwo, wo Zeitverschiebung so lang ist. Ich habe gedacht, vielleicht, wenn man ein bisschen schneller redet, ist früher, aber nein, ist nicht. Es sind 6 fucking Stunden. Das muss man sich mal vorstellen. Bei dir ist jetzt 9:30, bei mir ist 15 Uhr nachmittags. Das zerschießt wirklich alles. Also mein Arzt hat versucht, mich anzurufen heute Nacht um 4, weil bei ihm war 10 und bei mir war 4 Uhr nachts. Der wusste ja nicht, dass ich, also es geht mir gut, ist alles in Ordnung, ist nur Ausschlag. Aber weißt du, verstehst du, es ist trotzdem eine seltsame Situation, wenn du auf einem, du steigst in den Flieger, du sitzt 10 Stunden in diesem Flieger, so wie du 10 Stunden in der Deutschen Bahn sitzen würdest, in einem verlängerten Zug nach Kiel oder so, und du steigst raus und es ist, als wenn du im fucking Mars angekommen wärst. Es ist einfach eine andere Welt, komplett. Ich finde Fliegen bis heute faszinierend. Der Flug war gut, auch weil ich mir insgesamt 6,5 Milligramm Diazepam reingedrückt habe. Und als wir dann in den Jetstream gerieten, also in den großen über, wie soll man sagen, so eine Art Windschuss, der irgendwie über den Himmel in 10.000 Meter Höhe schießt und das Flugzeug anfing so richtig zu rattern und uns geraten wurde, uns alle wieder hinzusetzen, anzuschnallen und auch das Bedienen eingestellt wurde, habe ich mir einfach nochmal 2 Milligramm reingeknallt und dann war wieder alles gut. Boah, ich hasse Fliegen so sehr, Reinhard. Ne? Das ist alles so anstrengend für mich. Es ist einfach fürchterlich.
Fliegen ist halt umwelttechnisch ein richtiges Desaster. Man sollte es vermeiden, wo es geht. Aber so von Entfernung zurücklegen lange ist halt schnell, ne?
Ich meine, mit so einem umgebauten VW-Bus drei Wochen lang 7.000 Kilometer zu fahren, ist auf jeden Fall eine viel bessere Idee. Das ist für die Umwelt richtig gut. Entchen im schwedischen Teich, bitte blas mir nochmal so richtig deinen Katalysator in die Fresse.
Es ist tatsächlich deutlich weniger umweltschädlich, als auch nur einmal sich in den Flieger zu setzen. Weil wir sind hier zu dritt in einem Auto unterwegs.
Klugscheißer mag keiner. Erklär mir jetzt bitte mal, was diese beschissene Rallye überhaupt ist, Reinhard. Erklär mir bitte, was da passiert.
Ja, das wusste ich auch nicht so genau. Meine Frau fragte mich ja, sollen wir das machen? Ich würde das gerne mal machen. Da sagte ich, oh ja, da komme ich mit. Wir setzen uns in ein Auto, treffen uns in Hamburg. Das heißt, zum Start der Rallye haben meine Frau und ich schon 1500 Kilometer zurückgelegt in 2 Tagen. Weil wir erstmal nach Wien mussten. Von Wien hier nach Hamburg mussten. Und dann trifft man sich da. Wir sind, glaube ich, insgesamt 100, also pro Runde 100 Autos oder so, also insgesamt knapp 200 Teams unterwegs. Und dann hast du ein Roadbook, wo Aufgaben drinstehen für jeden Tag und ein Zielort. Und dann musst du gucken, dass du da hinkommst. Und zwar ohne Navi und ohne GPS. Das heißt, du sitzt vorne im Auto, einer fährt, einer navigiert. Das heißt, einer hat die Karten in der Hand und guckt halt, wo du langfahren musst. Ohne Autobahn. Ohne Autobahn und ohne GPS.
Was? Ohne Autobahn?
Ja, ohne Autobahn.
Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Das heißt nur Landstraßen und so.
Erklär, das ist so, als würde mir jemand sagen, wisst ihr was, wir haben uns überlegt, wir lassen uns einfach 4 Wochen lang in Wurzelbehandlung geben. Einfach 4 Wochen lang kommt einer jeden Tag und macht 10 Stunden lang auf unserem A4 im Mund, macht er einfach so ein bisschen mit so einem kleinen Bohrer. Und warum machen wir das? Weil wir Idioten sind. Ich hasse Autofahren, Moment, kein Mensch mag Landstraße fahren über Stunden.
Ich glaube, das ist so wie bei Leuten, die irgendwann mal angefangen haben, sich Babykarotten in den Arsch zu stecken und irgendwann bei einem Rettich angekommen sind. Irgendwann macht's Spaß.
Das ist das seltsamste Gleichnis, was ich in meinem Leben je gehört habe. Wirklich.
Nein, ist es. Also ich muss sagen, ich dachte, als meine Frau mich fragte, so ja, du fährst halt von Hamburg einmal um die Ostsee und siehst halt ein paar Länder. Klingt halt auch ganz nett in der Theorie, ne? So am Anfang. Ne, du fängst in Hamburg an, fährst dann über Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland. Estland, Lettland, Litauen, Polen, Deutschland.
Aber wie muss man sich das vorstellen? Okay, fantastisch. Ja. Du sitzt im Auto, okay, ja. Ihr fahrt von Hamburg los. Okay, ja. Dann fahrt ihr 10 Stunden, dann kommt ihr an in Dänemark, in Schnötrebrötnöp. Nee,
du fährst am ersten Tag komplett durch Dänemark durch.
Okay, ihr habt Dänemark durchpenetriert. Ihr habt nichts davon gesehen, ja. Seid ihr einfach über eine Landstraße wie die Doofen geeiert. Dann kommt ihr in Schweden an, steht irgendwo an irgendeinem Weiher, da steht dann irgend so ein Typ und sagt, hier, ich klebe euch mal ein Zettelchen in euer Heft und dann ist gut, oder was?
So in etwa.
Also fahrt ihr von irgendeinem Hotspot zum nächsten oder ist es wirklich nur, da steht irgend so ein Opa mit so einem Stempel und sagt, schön, dass ihr hier seid. Es ist so ein bisschen wie ein motorisierter Jakobsweg, aber ohne Christentum.
So ein bisschen mit weniger Selbstfindung und mehr Menschen, die irgendwie an Autos schrauben. Ich weiß nicht, ich glaube, mal ohne Scheiß, so Rallyes sind für die Leute als super Urlaub geeignet, die diesen Spruch bringen, der Urlaub beginnt für mich in dem Moment, wo ich mich ins Auto setze. Für die ist das top. Gibt ja so Leute, ne, die kein Problem damit haben.
Wer sagt denn sowas, Reinhard?
Weiß ich nicht, ich nicht. Also es ist ganz schön. Ne? Ich will jetzt nicht meckern, weil ich sehe auch eine Menge. Ne? Wie gesagt, ich sitze gerade in einem T4 am fucking Meer auf den Lofoten und nehme einen Podcast auf. Ich kann mir schlimmere Jobs vorstellen, ne? Deutlich. Aber es ist tatsächlich so, ich hätte erwartet, dass die Etappen kürzer sind, dass man am Tag so, weiß ich nicht, ja, meinetwegen irgendwie 300 Kilometer fährt oder so, aber dass du irgendwie morgens um 8 losfährst, bis 12, dann irgendwie eine Stunde ein bisschen was machst oder 2 und dann nochmal 2-3 Stunden fährst, dann kommst du um 18 Uhr irgendwo an und dann ist gut und du guckst dir Sachen an und so, ne? Ist aber nicht so. Du fährst also jetzt die ersten 2 Tage oder die ersten, Ja, die ersten drei Tage sind wir jeweils so um die 600 Kilometer gefahren. Das heißt, du nicht 600
und zwar
Kilometer.
Ohne Autobahn.
Richtig,
ohne
genau.
Autobahn.
Das heißt nicht Autobahn, 600 Kilometer, 6 Stunden oder so, sondern das heißt 10 Stunden, weil du halt auf fucking Landstraßen unterwegs bist die ganze Zeit. Man sieht viel, aber man kriegt von den Ländern, finde ich, jetzt nicht so viel mit, weil du halt die meiste Zeit eigentlich nur fährst. Ich meine, wir sind zu dritt, wir wechseln uns ab, da ist halt nicht so hart, aber ich habe es noch nicht so richtig verstanden, warum Menschen das tun. Also nicht so ganz.
Weißt du, was ich an dir einfach so besonders schätze, ist, dass du einfach so doof bist. Weißt du, das ist einfach so, dass du Sachen gar nicht hinterfragst, weil erst währenddessen. Das ist so, als würde ich mich bei der Armee, genau, ich würde mich bei der Bundeswehr anmelden und würde dann so beim vierten Tag, wo irgend so ein Spieß mit ausrasiertem Nacken mit seinem Fuß auf meinem Rücken steht und sagt, mach jetzt Liegestütze, du fette Sau, würde ich mich dann so fragen, hey, warte mal, war das eigentlich gut, dass das hier war, eine gute Idee? Hätte ich mich vorher mal fragen sollen, was man so macht bei der Bundeswehr. Ich habe nicht, weißt du, ich bin da reingegangen, habe gedacht, wow, man lernt da Ballett und klassischen Tanz. Und dann habe ich mich gewundert, dass man an der Haubitze ausgebildet wird.
Nein, also,
ich weiß,
mir war ja klar, dass man viel fährt, aber nicht, dass man so viel fährt. Das ist gerade so, als ob ich jeden Tag von Essen nach Wien fahren würde.
Ja,
nicht jeden Tag. Das ist komplett irre. Ich frage mich, warum Menschen das machen. Das ist einfach nur komplett irre. Okay, es ist in schöner Landschaft, keine Frage. Ist wirklich nett hier, ne? Und man hat viel davon. Weil, also, ich sag mal so, wir haben 10 Uhr und es ist noch hell. Und das Schöne ist, ich weiß, in 4 Stunden ist es immer noch genauso hell, weil es wird nicht mehr dunkel. Wir sind nördlich vom Polarkreis. Mir ist übrigens aufgefallen, hier ist kalt. Wir sind nördlich vom Polarkreis. Ich habe 2 kurze Hosen mit. Und die nehmen Ja, ist mir auch aufgefallen, ist nicht die Klinik.
Alle Bilder. Ich weiß noch, meine Frau und ich saßen vorhin im Café hier in Havanna und tranken einen Mojito und gucken uns das Bild von euch beiden an, wie ihr einfach in so Jack Wolfskin-Jacken vor so einer schneebedeckten Landschaft an so einem Berg steht. Und sie sagt zu mir, das scheint mir ein wenig kühl zu sein für einen Sommerurlaub. Ich denke so, was für ein dummes Schwein. Das ist einfach, ja, du stehst einfach irgendwo im Acker am Arsch der Welt.
Moment, ich stand auf einem Gletscher.
Mehr unter, ganzen, ja, aber scheiße, Reinhard, wer will denn im Sommer zum Gletscher, Mann? Was willst du denn da? Ey, da ist doch auch nichts.
Ist ganz schön hier. Ich hab dir ja ein Foto geschickt. Also auf Telegram, Telegram sag ich schon, auf Twitter oder so, könnt ihr euch das gerne mal angucken. Das ist wirklich hübsch. Ne? Nur, ich habe auch ein Bild gepostet, das tatsächlich mal diesen ganzen Van-Life, Insta-Life-Scheiß mal relativiert, weil die meiste Zeit sitzt du im fucking Auto.
Nee, I love Van-Life. Ah, ja, nee, Scheißen aber, an irgendwelchen Raststätten. endlich.
Irgendwo in der
schwedischen
Pampa. Die Zeiten zwischen dem Autofahren sind ganz nice. Also Lofoten, wenn man das mal gesehen hat, ist schon krass. Das ist wie aus einem Katalog. Das ist wirklich, wirklich hübsch hier und auch nett. Und wir haben Surströmming aufgemacht. Und das ist böse, sag ich dir. Das ist richtig böse.
Ja, warum? Also ich meine,
das wäre ja, Moment. Das war eine.
Habt ihr gedacht, hey,
nein,
so gut der Urlaub.
Nein, das ist
kalt und scheiße.
Da kommen wir zum Roadbook.
Ich glaube, mir ist nach Kotzen.
Du hast ein Roadbook dabei,
Roadbook, okay.
Wo für jeden Tag Aufgaben drin stehen, die du während der Etappe, die du machst, erledigst. Und weiß nicht. Ich glaube, es war gestern. Ich habe ein bisschen das Zeitgefühl verloren, muss ich sagen. Und zwar komplett, weil, wie gesagt, Polartag. Es wird nicht mehr dunkel. Und eine der Aufgaben war, ich glaube, es war gestern, eine Dose Surströmming zu kaufen im Supermarkt, die zu öffnen.
Also das müssen alle machen.
Ja, jedes Team. Also kannst du machen, dafür gibt es halt Punkte. Die zu öffnen, 200 Kilometer in deinem Auto zu transportieren und dann kannst du sie wegtun. Also die geöffnete Dose.
Warum
200...
Warum sollst du sie wegtun?
Du kannst sie auch essen, wenn du möchtest. Ich habe dir eine mitgebracht. Ich habe eine gekauft. Also eine mehr und die bringe ich dir mit. Und zwar entweder nach Eschweiler oder nach Bad Zwischenahn, wofür es noch Karten gibt nebenbei, dass du sie dort öffnen kannst,
ja,
auf der Bühne.
Oh, rein, ohne Scheiß, hör zu. Meine Ekelschwelle, besonders wenn es um sowas geht, ist bei null.
Ja.
Ich meine damit null. Ich
ja, dann
ekel
wirst,
mich
dann
so
wirst du
unfassbar.
Eine Menge Freude haben.
Da bin ich wirklich nicht der Richtige für.
Bring Wechselklamotten mit.
Wie muss man sich das vorstellen? Also da ist halt vergorener Fisch drin, ja, ne, in so einer Dose.
Ja, richtig.
Und die essen das dann irgendwie mit Brot und Schnaps, ja, oder so, ne?
Genau.
Und man macht das auf und der Geruch, der rauskommt, ist beschreibbar mit.
Erstmal machst du das auf und es spritzt in alle Richtungen, weil dadurch, dass das vergoren ist, ist da unglaublich viel Druck auf der Dose. Und diese Salzlache, wo der Fisch eingelegt ist, spritzt in alle Richtungen.
Ist da viel Druck auf der Dose?
Da ist viel Druck auf der Dose. Es riecht wie etwas, das viel zu lange, viel zu tot ist.
Och,
also es riecht nach Leiche, wirklich so ein bisschen, also wirklich ein bisschen eklig, aber er hätte schlimmer sein können. Naja, also wie gesagt, das ist so eine der Aufgaben und dann fährst du halt hier so rum. Ist nett, ich finde das Erlebnis an sich auch mal interessant, mir reicht es aber, das einmal gemacht zu haben. Was mich am meisten flasht tatsächlich hier nördlich vom Polarkreis gerade, ist dieser Polartag, weil du bist irgendwie draußen, unterhältst dich, was weiß ich, trinkst ein Bierchen oder so, guckst auf die Uhr und siehst, es ist 2 Uhr nachts, aber es ist so hell wie 12 Uhr mittags. Also es ist beim Polartag nicht so, dass es abends dunkler wird, also dass es irgendwie dämmert oder so und dann wieder heller wird. Also nicht so, dass es nicht richtig dunkel wird, sondern es wirkt wirklich einfach gar nicht dunkel. Es ist durchgehend taghell und zwar immer. Nachts um 3 Uhr ist es taghell.
Ganz ehrlich, ja. klingt auch schlimm. Also klingt auch
ich glaub,
so, als wenn ich
schlimmer.
Nicht wollen würde.
Ja, also, durchgehend dunkel ist, glaube ich, eher kacke.
Das stimmt, durchgehend dunkel ist, glaube ich, auch schlimm, aber durchgehend hell ist doch, killt dich doch auch komplett, oder nicht?
Ja, es ist
also
ja
das zerstört doch deinen Tag-Nacht-Rhythmus komplett.
Ja, der ist komplett im Arsch. Aber du kannst halt dann auch nachts um 4 weiterfahren, ne? Das ist halt das Schöne da dran. Apropos weiterfahren, ich bin auch ein bisschen, weil du gerade sagtest, dass du in einer politisch angespannten Gegend bist, ne? Öffne mal die Landkarte und guck mal, wo man lang fährt, wenn man von Litauen nach Polen fährt. Weil das ist unsere Route.
Du willst mir nicht sagen, ihr seid durch Weißrussland gefahren, oder?
Nein, 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 nein. Wir fahren zwischen Weißrussland und Kaliningrad durch.
Oh Gott.
Und ich weiß nicht, ob du in der letzten Zeit Nachrichten geguckt hast. Also wir gucken gerade täglich in die Nachrichten, ob wir dann noch langfahren wollen. Denn Litauen hat gerade die EU-Sanktionen gegen Russland umgesetzt und diverse Transittransporte durch Litauen nach Kaliningrad halt verboten und verhindert. Und das Letzte, was ich in den Nachrichten gelesen habe, war, dass Russland mit Vergeltung droht.
Oh mein Litauen. Gott, Reini, ey, wirklich.
Ja. Oh mein, also ich guck mal, vielleicht nehmen wir auch in Lettland die Fähre und fahren nach Deutschland. Mal gucken, je nachdem, ob wir, also wie so die politische, wie angespannt die politische Situation ist.
Aber ist es nicht grundsätzlich ein geiler Gedanke, dass man seinen Jahresurlaub darauf verwendet, irgendwo also mit einem Auto rumzufahren und gegebenenfalls noch in eine sehr bedrohliche Situation zu kommen?
Wie gesagt, ich verstehe das nicht. Das ist ja auch, also die Leute sind alle super nett, aber das ist schon ein gewisser Schlag Mensch, der das hier macht. Ich gehöre nicht dazu eigentlich, aber ich bin hier ja auch nicht im Urlaub. Ich arbeite ja hier, wie man sieht und hört.
Wie ist denn deine bezaubernde Frau eigentlich dazu eingestellt? Die ist wahrscheinlich happy, wie ich sie kenne, oder?
Die findet es ganz geil, ihr ist es aber auch zu viel Autofahrerei. Also sie hätte auch weniger erwartet. Also mir war auch bewusst, dass wir viel fahren, aber mir war nicht bewusst, weil du bei diesen Strecken, du kennst ja aus deiner Alltagserfahrung nur Autobahn, also solche langen Strecken nur auf der Autobahn. Mir war nicht bewusst, dass du bei den meisten Etappen morgens um 7:30 oder so losfährst oder um 8 und abends bis 8 Uhr halt fährst. Durchgehend, den ganzen Tag. Du hältst mal irgendwo an zum Pinken oder was essen,
was
aber du fährst
den ganzen
Tag.
Was würde denn heißen, wenn du sagst, was hieß es denn, wenn du jetzt hingehen würdest und würdest halt nicht diese Strecke fahren?
Das ist egal. Also, ne, dann...
du fährst halt, nein, aber du fährst halt die Strecke zwei Tagen oder drei Tagen und guckst dir ein bisschen was an.
Kannst du auch machen, aber dann kommst du halt nicht einmal rum, ne, in der Zeit. dass wir es zeitlich also nicht schaffen.
Mit, du kannst, okay, Zeitlimit.
Genau, du hast halt 16 Tage in Summe. Ne? Du kannst zwischendurch mal die Autobahn nehmen, wenn du jetzt bei dem Roadbook, wenn es dir wirklich um Punkte geht, wenn du irgendwie die Challenges mitmachen möchtest und so, aber da sind wir auch so, Sachen, wo wir Bock drauf haben, die machen wir halt, also es soll halt Spaß machen und Sachen, wo wir keinen Bock drauf haben, sagen wir halt, ja, scheiß drauf. Ne? Und wir haben auch schon gesagt, wenn es zeitlich irgendwo knapp wird, dann fahren wir halt mal einen Tag über die Autobahn und kürzen irgendwo was ab, ist halt scheißegal. Ne? So verbissen ernst nehmen wir das jetzt nicht. Aber ja, weiß ich nicht. Ich kann es nicht, also ich finde es gut oder ich finde es interessant, es mal miterlebt zu haben und mal gemacht zu haben, aber ich muss es nicht nochmal machen. Und ich verstehe nicht, warum Leute es nochmal tun oder andere Rallyes noch fahren und so. Weil im Grunde wäre es egal, durch welche Länder wir fahren, zumindest meinem Gefühl nach, weil man eh nichts davon mitbekommt. Ne, in welchem Land man gerade ist oder was man gerade tut. Natürlich ändert sich die Landschaft. Ne? Also Schweden sieht anders aus als Norwegen oder so, ne, im Wesentlichen. Aber,
aus dem Autofenster.
Ja, ja, genau. Aber das ist, also ich habe ja sonst mal so Fahrradurlaube gemacht. Ne? Da ist es halt anders. Du kommst zwar nicht so weit, aber du erlebst das Ganze viel bewusster. Das irgendwie... weiß ich nicht. Also ich glaube,
ja, also aus dem Auto, also ganz ehrlich, Reini, jeder LKW-Fahrer macht jede Woche beruflich Rallye, so, weißt du? Und ich habe noch nie die Romantik des LKW-Fahrens verstanden. Ja, genau, ich meine noch Autobahn. Das also heißt, es geht wenigstens voran.
Mit einem Bulli irgendwo in Urlaub fahren kann ich nachvollziehen, dass das Spaß machen kann. Ich glaube auch, diese Strecke, die wir hier fahren, könnte Spaß machen, wenn man die halt langsamer macht. Dann brauchst du aber keine 2 Wochen, dann brauchst du halt 4 Wochen oder länger, um dir alles in Ruhe anzugucken. Das könnte ich mir vorstellen. Aber solange hat halt ein Durchschnittsarbeitnehmer keinen Urlaub. Ne? Ja, ich sag mal so, der Spirit so unter den Rallye-Teilnehmern ist auch echt ganz nett. Also heute, das fällt ganz gut, unsere Aufnahme, weil heute ist auf den Lofoten ein Tag, wo sich alle treffen, ein großes Lagerfeuer gemacht wird, halt unten am Meer und alle zusammen grillen oder so. Also der Spirit ist wirklich ganz nett, wenn man dann unterwegs irgendwie mal an einer Raststätte, weil ja alle doch im Wesentlichen so grob die gleiche Route fahren, mal Leute trifft, kommt man schnell ins Gespräch, unterhält sich.
Wie viele Teilnehmer gibt es denn da ungefähr?
Wie gesagt, pro Runde sind es glaube ich so 100 Teams, also 200 Teams sind gerade unterwegs.
Wow,
also schon relativ viele und halt teilweise, also es gibt so einen Technik-Chat unter allen, wenn Leute Probleme haben, helfen sich hier halt auch gerade alle untereinander. Das ist wirklich nett und da sind abstruse Sachen bei zustande gekommen. Also irgendjemandem ist letztens das Getriebe, also das Gestänge vom Getriebe gebrochen. Dann haben halt 4 Teams unterwegs angehalten und gefragt, ob sie die mitnehmen können. Haben die Leute halt abgeschleppt zur nächsten Werkstatt und 2 Tage später geht es dann für die weiter und so. Das ist wirklich ganz nett, aber mir ist es als Urlaub zu viel Fahrerei. Dafür bin ich zu wenig autobegeistert. Aber die nordischen Länder, in denen ich, also die skandinavischen Länder, in denen ich jetzt unterwegs war, sind wunderschön. Also Schweden und Norwegen kann ich sehr empfehlen für Menschen, die Menschen hassen, weil hier ist nichts. Hier ist ganz viel nichts.
Hey, ihr müsst mal nach Island, da ist wirklich gar nichts. Also da ist ja 250.000 Einwohner.
Ja, okay, da ist vielleicht noch ein bisschen weniger oder noch mehr nichts. Aber hier Schweden, wir sind auch stundenlang durch Schweden gefahren und nicht ein Haus gesehen. Oder du hast...
Ernsthaft, ist das so?
Ja, ja, yeah, ist so. Oder du bist hier, wie gesagt, so auf den Lofoten oder so unterwegs und du siehst eine riesige Fläche, halt ein riesiger Wald und so oder ein See mit einer Insel und darauf ist ein Haus. Und du fragst dich die ganze Zeit, was machen die Leute hier? Also was arbeiten die? Was tun die? Wahrscheinlich sind die alle in der IT, weil Internet hast du hier überall.
Das ist doch schon mal gut. Das frage ich mich ehrlich gesagt bei vielen entlegenen Orten, in denen ich war, wo ich mich gefragt habe, was macht man? Also ich war letztens im Münsterland und da stehst du dann so auf dem Feld und siehst ein Haus und so sehr weit entfernt noch ein Haus. Und das war's. Und dann frage ich mich, was macht man denn da eigentlich? Also, was machst du den ganzen Tag? Hast du einen Garten? Hast du vielleicht ein paar Tiere? Weiß ich nicht. Also, ich bin Stadtmensch. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß, also nach 3 Wochen würde ich sagen, ja, jetzt reicht das aber auch. Das ist jetzt genug gewesen. Ich kann da nicht so richtig connecten, wie, warum Leute so leben. Aber das ist ja, Stadtmensch, Dorfkind ist ja nun mal ein alter,
ja,
ein
ja,
alter
das
Wettbewerb.
Ja, ja.
Und da kann man auch keine Entscheidung
kennst
du, für fällen.
Kennst du?
Reini, ja. Ich weiß, meine lieben Leute, diese Folge war sehr reiselastig, aber wir haben wirklich unser Bestes gegeben,
das
euch irgendwas zur Verfügung zu stellen.
Wie gesagt, ich sitze in einem Bulli, Baby am Meer. Ich habe mir einen Akku gekauft, mit dem ich mein Audio-Interface betreibe und den Laptop und den ganzen Scheiß. Aber es funktioniert. Wir können für euch aufnehmen. Es ist großartig. Der Bielendorfer hat auch seinen Beitrag dazu geleistet. Er hat ein Mikrofon eingepackt. Ne? Er hat immerhin ein Mikrofon eingepackt. Ja, Wahnsinn. Ne?
Und Batterien habe ich
und
dabei.
Du hast also, zwei Monate da, vorher noch gesagt, nee, Urlaub machen wir nicht.
Alter. Reini, ich finde es immer so doof, wir sind ja eine Konstante im Leben der Leute und wenn dann Alliteration ausfällt, das ist ja für manche ist es das eine Stück Treibholz, an dem sie sich in der Dunkelheit des Alltags festhalten können, verstehst du? Ja. Du und ich, du bist die genau. Fette Planke, ich bin das ganz kleine Rettungsboot.
Wir sind die Tür, auf der du dich nach der Titanic treiben lässt.
Ja, genau. Wir sind
Wofür Platz gewesen wäre, aber...
Ah, Leute, das war die heutige Folge Alliteration am Arsch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, zu euch zu sprechen. Ja, da müsst ihr jetzt mitleben. Man kann es nicht ändern. Hier kackt schon das 12. Mal das Internet ab. Ja, es gibt hier übrigens, also auch insgesamt mobiles Internet, kannst du komplett vergessen. Gar keine Chance. Und auch wenn ich mich hier in Havanna Innenstadt auf die Straße oder in ein Café setze und mache das WLAN auf, damit mir WLAN-Signale angezeigt werden, habe ich Glück, wenn eins angezeigt wird. Verschlüsselt natürlich. Das ist so Wahnsinn. Das ist hier nichts. Das hat natürlich auch was mit der Struktur zu tun, also der politischen Struktur. Internet ist hier nicht gerade beliebt, weil es natürlich ein Tor in die Welt ist und weil es diese gern gelügte oder gern verwendete Lüge der Revolution und wie gut das hier alles wäre in Relation zu allen anderen Ländern auf der Welt, was ja in der DDR auch erzählt wurde und unter Ceausescu erzählt wurde und was heute in Nordkorea erzählt wird, nämlich alle anderen sind doof und wir haben recht. Das Internet ist das beste Mittel, um diese Lüge zu entlarven und deswegen ist es schwer zugänglich. Also ich habe noch nie ein so langsames, fehleranfälliges, ich glaube wir haben jetzt 6-mal ist die Aufnahme abgebrochen, während wir gesprochen haben, Internet erlebt wie hier. Und du sitzt irgendwo auf dem Lofoten, auf dem Acker und guckst aus dem Meer und hast einen astreinen 5G-Empfang.
Ja, ich muss dir gleich nochmal Bilder schicken, das ist echt Wahnsinn. Also es ist unglaublich hübsch, ich sitze hier an einem Berghang am Meer. Das ist so, ist schon nett.
Mach doch mal ein Foto mit deinem Mikro in dem Bulli, wie du mit deinem Ausblick, mit deiner komischen starrenden Fresse drin, damit wir das parallel zu unserer nächsten Veröffentlichung posten können. Ich mache auch ein Foto von mir, wie ich hier aufnehme. Ja, ist egal, dann dreh deinen Kopf halt, du Blödmann. Ich mache ein Foto von mir. So, hab ein Foto von mir gemacht in einem Hotelbett, soweit ist es schon. Und
sonst
das war die heutige
bezahlt.
Folge Alliteration am Arsch. Fick dich, Remford. Dann, das war die heutige Folge Alliteration am Arsch. Wir haben euch lieb, ihr kleinen Zauber. Ich wusste, dass es kommt. Wir haben euch lieb, bleibt gesund. Ja, ist ja gut. Und habt einen schönen Sommerurlaub. Habt einen schönen Sommerurlaub, lasst es euch gut gehen. Wir denken an euch, die Alliteration lässt euch nie allein. Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.